Ah, weißt du noch, auf der Klassenfahrt?
Ja, das war voll cool, als wir da am Lagerfeuer saßen. Ja.
Lass es nochmal machen.
Ja.
Aber ohne die Jungs, oder?
Auf jeden Fall.
Warte, seid mal leise. Wir machen jetzt den Podcast.
Okay.
Let's go.
Hallihallöchen. Wir sind Kira,
Feline,
Tabea
und Mia.
Von der 6a an der Melli-Buchs-Schule Alsbach-Hähnlein, das liegt in der Nähe von Frankfurt in Hessen. Heute nehmen wir einen Podcast zum Buch Battle of Schools – Angriff der Molchgehirne auf.
Das Buch wurde geschrieben von Nicole Röndix. Die Bilder wurden illustriert von Tine Schulz. Es ist erstmals erschienen 2023 im CBJ Verlag. Hey, wie sieht eigentlich das Titelbild aus? Beschreib das doch mal unseren Zuhörern.
Also auf dem Titelbild sind zwei Hälften. Die eine ist grün und die andere rot. Auf der roten Hälfte sieht man so musikalische Sachen, wie zum Beispiel Noten oder Musikinstrumente. Und auf der grünen Seite sind elektronische Sachen und Formeln.
In der oberen Hälfte prangt auf einem schwarzen Wolke der Schriftzug Battle of Schools, Angriff der Molchgehirne. Und in der unteren Hälfte sind die zwei Hauptpersonen, die euch gleich noch vorgestellt werden.
Hey Leute, ihr seid jetzt bestimmt neugierig, worum es in diesem Buch geht und wir stellen es euch jetzt vor. Ich bin Philipp,
Miriana,
Theresa
und ich bin Pascal.
Im Buch geht es darum, dass die Emmy-Noether-Gesamtschule und das Willibald-Gluck-Gymnasium zerstritten sind. Blöderweise liegen die beiden Schulen direkt nebeneinander.
Dann gibt es noch Jo. Er wechselt die Schule, weil er auf der alten immer gehänselt wurde. Seine Eltern schlagen ihm das Willibald-Gluck-Gymnasium vor, aber er will lieber auf die Emmy-Noether-Gesamtschule. Er überredet seine Eltern.
Jetzt stelle ich euch die wichtigste Figur des Buchs vor. Johann, eigentlich heißt er Johann Sebastian Schulz, wurde 2022 zum Goldkehlchen gekürt. Seit seinem letzten Konzert auf seiner Grundschule hasst er jedoch Musik, da er ein superschönes Solo gesungen hat, aber der einzigste Junge im Schulorchester war. Daraufhin haben alle Jungs aus seiner Klasse während des Konzertes angefangen zu weinen, aber nicht vor Trauer oder weil sie das Musikstück so schön fanden, nein, sie lachten Jo aus. Nachdem das passiert ist, wollte Jo nie wieder Musik machen. Seitdem ist er immer Lakritze, weil er auf YouTube gesehen hat, dass Lakritze dafür sorgt, dass man früher in den Stimmbruch kommt. Aber
das stimmt nicht.
Ich stelle euch die Mitglieder von der Taskforce vor,
die alle auf die Emmy-Noether-Gesamtschule gehen.
Tessa redet nur, wenn es nötig ist und ist die größte Computerfreakin der Welt. Suleika ist 12, aber gilt als größtes Techniktalent ihrer Generation. Sie hat mit 6 einen Mehraufräumroboter konstruiert und eine vollelektronische Mathehausaufgabenhilfe mit 8 Jahren. Franco ist ein normaler Junge, nur dass er noch in der Taskforce ist. Als letztes fehlt noch Elton. Elton ist 11 Jahre alt, hat mehrfach die Bundesjugendspiele den ersten Platz erreicht.
Er hat ein interessantes Hobby.
Und zwar die Spinnenzucht.
Elton hat auch das Klassentier der Taskforce zur Verfügung gestellt, nämlich eine Vogelspinne namens Heisenberg.
Ihr müsst außerdem noch unbedingt Pia kennenlernen. Pia ist die Leiterin von dem Musical der Willis und möchte unbedingt, dass Jo die männliche Hauptrolle besetzt. Und sie interessiert sich vor allem für Meerestiere.
Dann gibt es noch Herr Maus. Er ist der einzige Musiklehrer an der ganzen Emmy-Noether-Gesamtschule. Er hat einen Kater namens Maurice. Da seine Schüler ihn nie ernst nehmen, ist er außerdem sehr grummelig. Er findet es schlimm, dass die Emmys nicht gut singen können und nennt sie deshalb Kulturbanausen.
Wir haben jetzt ja schon die Emmys vorgestellt, dann gibt es aber noch die Willis. Die Willis sind die Gegner und eine sehr musikalische Schule. Deren Lehrerin ist Frau van Vogel und sehr musikbegabt.
Und jetzt geht's direkt ins Wohnzimmer von Herrn Maus. Und da werdet ihr euer blaues Wunder erleben.
Hallo, ich bin Emilio von Team Vorlesen. Mich unterstützen
Ole,
Amelie,
Lara
und Luke. Wir steigen in Kapitel 15 ein, weil es eine sehr witzige und auch spannende Stelle ist.
Das Kapitel heißt, warum man Laserschwerter besser nicht im Wohnzimmer benutzen sollte.
Herr Maus, wachen Sie auf!
Besorgt beugt sich Jo über den K.O. gegangenen Musiklehrer und fächelt ihm mit einem Stapel Notenblätter frische Luft zu. Das Wohnzimmer um sie herum hat sich in Minuten in eine rauschende Trümmerlandschaft verwandelt.
Um zu begreifen, was hier gerade passiert ist, müssen wir exakt 7,5 Minuten zurückgehen. Zu dem Moment, in dem die TFM mit dem technischen Teil der Musicalprobe beginnt und Jo den Schauspielern noch einmal die nächste Szene erklärt.
Also Leute, wir spielen jetzt den Endkampf und die Zerstörung des Todessterns durch. Stellt euch bitte vor, ihr wärt auf der Bühne. Ganz vorne kämpft Tessa, ich meine Rebecca, auf Leben und Tod gegen Dirk Laser. Im Hintergrund sieht man, wie die Raumschiffe der Yeti-Ritter den Todesstern angreifen. Aber das brauchen wir nicht zu proben. Tessa hat uns dazu einen super tollen Animationsfilm gebastelt. Wir zeigen ihn bei der Aufführung auf einer Leinwand. Nur die Sprengung des Todessterns, die machen wir in echt. Das gibt bestimmt ordentlich Extrapunkte für Special Effects von der Jury.
Ich spreng diesen Todesstern aber nicht in meinem Wohnzimmer,
ruft der Maus ängstlich dazwischen.
Nein, natürlich nicht,
beruhigt den Eltern, der gerade ein paar Drähte an seiner Lenkrakete überprüft.
Die Rakete können wir nachher im Garten testen. Hier drin spielen wir nur mal kurz den Schwertkampf nach. Das geht draußen leider nicht, weil es gerade nieselt. Soleika sagt, die Schwerter sind nicht wasserfest. Aber keine Sorge, wir passen schon auf, dass nichts kaputt geht.
Soleika drückt Tessa und Herrn Maus zwei zylinderförmige Stäbe in die Hand.
Die sehen hier aus wie Taschenlampen,
kommentiert Franjo enttäuscht, der auf dem Sofa fletzt und übrige gebliebene Pizzastücke futtert.
Pah, die Lichtschwerter im echten Star Wars sehen genauso aus, wenn sie ausgeschaltet sind,
antwortet Soleika ein bisschen beleidigt. Tessas Zeigefinger gleitet neugierig zu einem schwarzen Knopf ganz oben am Stab, aber Soleika gibt ihr einen Klaps auf die Hand.
Noch nicht, Tessie, ich muss die Dinger doch erstmal erklären. Also, das ist der Anknopf. Wenn ihr da drauf drückt, wird im Inneren des Stabs eine Edelgasmischung ganz mildem Starkstrom und einem speziellen Magnetfeld ausgesetzt. So entsteht ein Plasmastrahl.
Plasma, was ist das denn?
Erkundigt sich Jo.
Das ist dieses heiße, leuchtende Zeug, das auch in Blitzen vorkommt,
erklärt Elton sachlich.
Jetzt guck nicht so entsetzt, Jo. Es ist natürlich nur ganz wenig Plasma. Keine Sorge, Soleika weiß schon, was sie tut.
Aber bitte seid ein bisschen vorsichtig, wenn ihr die Dinge einschaltet,
wendet sich Soleika mahnt an Tessa und Herrn Maus.
Fuchtelt nicht so wild damit rum und achtet darauf, euch beim Kämpfen auf keinen Fall gegenseitig mit dem Strahl zu berühren. Solange die Strahlen nur aufeinander treffen, ist es total ungefährlich. Und es wird super toll aussehen, das kann ich euch versprechen.
Herr Maus dreht den schwarzen Knopf fasziniert hin und her. Er hat noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Und er muss sich eingestehen, es fühlt sich irgendwie gut an. Ein ungewohntes Gefühl von Macht durchströmt den Musiklehrer.
Vielleicht ist diese Dirk-Laser-Rolle gar nicht so übel,
denkt er. Tessa und Herr Maus gehen in Position und Jo setzt sich ans Klavier.
Ich sag euch, wann ihr loslegen könnt,
sagt er und spielt die ersten Töne der dramatischen Endkampfmusik.
Und Action!
Die beiden drücken auf die Anknöpfe ihrer Plasmaschwerter. Dann bricht die Hölle los. Aus Tessas Schwertknopf schießt ein grüner Blitz, der haarscharf an Herrn Maus vorbeisaust und in ein Sofakissen einschlägt. Die rote Laserklinge von Herrn Maus fährt dagegen perfekt Star Wars-mäßig aus dem Schaft. Dafür entwickelt sie ein Eigenleben. Das Schwert springt dem Lehrer aus der Hand, wirbelt durch die Luft und kracht auf den Couchtisch, den es so mühelos in zwei Hälften säbelt, als wäre er aus Papier.
Stellt das sofort ab,
brüllt Herr Maus in hilflosem Entsetzen.
Oder ihr kriegt alle 10 Seiten Strafarbeit.
Wir müssen die Dinger wieder unter Kontrolle kriegen,
schreit Jo. Vergeblich versucht er Tessas Schwert auszuschalten, das jetzt anfängt, kleine blaue Leuchtkugeln zu spucken. Sie schweben durchs Wohnzimmer und zu platzen nach ein paar Sekunden wie Seifenblasen. Bloß, dass sie dabei jede Menge blauen Qualm produzieren. Soleika stürzt sich derweil auf Schwert Nummer 2. Es rumort unter den Trümmern des Couchtisches herum wie ein wütender Waschbär. Soleika kriegt es am Griff zu fassen und zieht es hervor. Das Schwert windet sich in ihren Händen, während ihre Finger hektisch den Ausknopf suchen. Doch bevor sie zudrücken kann, entweicht der Waffe ein letzter, kräftiger Plasmastrahl. Der Rückstoß ist so heftig, dass er Soleika mit voller Wucht gegen den Wohnzimmerschrank schleudert. Die Schrankwand erzittert, wankt und kippt. Im letzten Moment schafft es Soleika, zusammen mit dem Rest der TFM hinter dem Klavier in Deckung zu gehen. Über ihren eingezogenen Köpfen segelt Maurice schrill maunzend durch die Luft. Dann schlägt der Schrank krachend auf dem Wohnzimmerboden auf. Danach ist es im Wohnzimmer still. Nichts regt sich, alle halten den Atem an. Aus Tessas Schwert steigt eine allerletzte Plasmakugel auf. Ein paar Sekunden lang schwebt sie glänzend durch den Raum. Dann sinkt sie herab und zu Platz auf Eltons Rucksack, der weit offen in den Trümmern herumliegt. Ein winzig, winzig kleiner Funken Plasma dringt in den Rucksack ein. Er findet den Weg zur Zündschnur der Lenkrakete. Es sieht, es zischt und dann knallt es.
Boah, da ging's ja gerade richtig zur Sache. Aber sag mal, was ist eigentlich eure Lieblingsfigur? Meine Lieblingsfigur ist Heisenberg, die Vogelspinne. Also die hält ganz schön was aus.
Meine Lieblingsfigur ist das Wiesel, weil es vor den Emmys immer weggerannt ist und die Emmys immer sabotiert.
Meine Lieblingsfigur ist Tessa, weil sie das halt so gut programmieren kann und weil sie halt auch schon mal von einem Geheimdienst angefragt wurde.
Habt ihr denn auch eine Lieblingsszene in dem Buch?
Meine Lieblingsszene war das mit der Titanic, wo sie die ganze Titanic unter Wasser gesetzt haben.
Meine Lieblingsszene ist, wo sie Heisenberg auf eine Drohne gespannt haben und wo Heisenberg dann abgestürzt ist und Heisenberg dann ganz alleine war.
Mir hat am besten gefallen die Szene, die gerade vorgelesen wurde. Es gab viele spannende Stellen. Es gab nur manche Stellen, wo ein bisschen lange über das Gleiche berichtet wurde, aber an sich allgemein war das Buch gut.
Ich fand das Buch sehr spannend, weil es so viele Figuren gab und man sich auch von der Erzählperspektive gut in die Figuren hineinversetzen konnte. Außerdem war das Buch sehr schön mit sehr vielen Bildern. Das fand ich gut.
Ich fand es cool, dass es kein Happy End war.
Ich glaube, es gibt auch noch einen zweiten Band. Den kann man sich vielleicht durchlesen. Da findet man vielleicht die ein oder andere Antwort.
Erik, warst du schon mal bei einer Autorenlesung?
Nein, mir wurde noch kein Buch von einer Autorin vorgelesen.
Bin mal gespannt, ob sie unsere Fragen beantworten kann.
Jetzt geht's los zu Huch ein Buch.
Hallo, wir sind vier Schüler aus der 6a von der Millie-Burkus-Schule und wir haben ein paar Fragen zu Huch, ein Buch.
Heute ist nämlich die Ilona zu Besuch bei uns in der Schule.
Ja, und ich freue mich total, dass ich euren Podcast hier begleiten darf, dass wir den im Rahmen von Huch, ein Buch aufnehmen und auch sponsern können. Denn Huch, ein Buch ist ein Jugend- und Kinderliteraturfestival, das wir in Darmstadt seit 13 Jahren veranstalten, gemeinsam und vor allem mit der Zentralstation mit kuratiert und organisiert von Maike Heinig, mit der ich das gemeinsam auf die Beine und auf die Bühne bringe.
Wie sind Sie denn auf den Titel Huch, ein Buch gekommen?
Huch, wir wollten einen deutschen Titel haben, also nicht Look at the Book oder sowas und dachten, ey, Huch, ein Buch, das ist irgendwie genau der Titel, um Lesefreude und Lesebegeisterung unter die Menschen zu bringen.
Wann findet das denn immer statt?
Unser Jugend- und Kinderliteraturfestival findet immer im Mai statt.
Wo genau findet es denn statt?
In ganz Darmstadt, hauptsächlich in der Zentralstation, mitten in der Stadt, im Karree. Aber wir veranstalten die Lesungen auch an verschiedenen Orten, zum Beispiel in der Stadtbibliothek, im Schlossmuseum, im Schlosskeller, im Zirkus Valduni dieses Jahr sogar, im Schlossmuseum und an vielen anderen spannenden Orten. Wir suchen immer einen Ort, der passend zu dem Buch ist.
Wie alt muss man denn für die Teilnahme sein?
Da gibt es keine Altersgrenze. Von 0 bis 99, wie das so überall gerne heißt. Wir freuen uns über jeden, der uns besucht.
Und was machen Sie bei der Veranstaltung?
Das ist eine super gute Frage. Ich bin während der ganzen Woche von morgens bis abends im Einsatz, weil wir die Autorinnen und Autoren, die wir eingeladen haben, betreuen. Das heißt, wir holen die im Hotel ab, wir begleiten die zu den Lesungen oder zu den Interviews, die sie haben. Und wir moderieren sie auch an. Das heißt, wir stellen sie auf der Bühne vor. Wir begrüßen sie natürlich gemeinsam auch mit den Kindern und Jugendlichen, die uns besuchen. Und im Anschluss gehen wir dann meistens sogar nochmal zusammen essen und freuen uns darüber, dass so viele bei uns sind und mit uns Kinder- und Jugendbücher feiern.
Haben Sie Bücher geschrieben? Wenn ja, welche?
Stimmt, ich bin ja auch Autorin. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern schon geschrieben und eins meiner letzten heißt zum Beispiel Goldschwestern oder Uncovered, ein Selfie zeigt alles, zu dem es auch, kleiner Werbeblock, hier übrigens auch einen Podcast schon gibt vom Bücheralarm.
Danke für das Interview und Ihre Zeit. Auf Wiedersehen.
Und wir freuen uns, dass wir die Autorin selber kennenlernen dürfen.
Hallo, wir sind heute bei Huch, ein Buch und wir sind mit der ganzen 6a zu einer Lesung nach Darmstadt in die Zentralstation gefahren, um Nicole Rödings zu treffen, die Autorin von dem Buch Battle of Schools.
Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo!
Wir haben ein paar Fragen an die Autorin vorbereitet, die wir jetzt gerne vorlesen würden.
Warum gehört ausgerechnet eine Vogelspinne in die Geschichte?
Eine Vogelspinne habe ich mir als Klassentier für die 5D ausgedacht. Das ist die Emmy-Klasse. Und ich fand, dass das einfach gut zu den Schülern passt, weil die ja so ein bisschen anders sind, so ein bisschen ungewöhnlich, so ein bisschen nerdig, würde man vielleicht sagen. Und die interessieren sich eben für Physik und Chemie und Biologie und damit vielleicht auch für Sachen, die andere Kinder jetzt gar nicht so toll finden. Und deswegen fand ich, dass die ein ganz ungewöhnliches Klassentier haben sollten. Und das ist der Heisenberg, die Vogelspinne. Ja, außerdem mag ich Heisenberg als Figur ehrlich gesagt ziemlich gerne. Der gehört eigentlich sogar zu meinen absoluten Lieblingsfiguren im ersten Band. Und ich konnte eigentlich gar nicht so richtig genug von ihm kriegen. Deswegen habe ich ihm so ein paar extra Kapitel noch verschafft im Buch, in denen man die ganze Geschichte so ein bisschen aus Spinnensicht erlebt. Und ich fand das eigentlich so ganz nett, weil der so harmlos durch die Gegend krabbelt und seine Spinnensachen macht und dabei, ohne dass er es weiß, den Emmys und den Willis total ihre Pläne verhunzt am Ende. Deswegen kommt Heisenberg in dieser Geschichte so ein bisschen größer raus.
Kommt Heisenberg auch noch im zweiten Teil drin vor?
Nein, Heisenberg verschwindet am Ende von Teil 1 auf Nimmerwiedersehen in den Katakomben des Bielefstädter Stadttheaters. Aber in Teil 2, kann ich schon jetzt verraten, bekommen die Emmys ein neues Klassentier, das, würde ich sagen, mindestens genauso schräg ist wie Heisenberg und das auch wieder eine ganz besondere Rolle für den Fortgang der Geschichte spielen wird. Ja, genau. Es heißt Sven Möller, aber ich erzähle nicht, was für ein Tier es ist.
Welche Schule mögen Sie lieber, die Emmys oder die Willis?
Das ist so ein bisschen schwer zu beantworten, weil die ja sozusagen alle meine Kinder sind. Die habe ich mir ja alle selber ausgedacht und wollte, sie sind genauso geworden, wie ich sie haben wollte. Aber ja, ich bin vielleicht, weil Joe ja die Hauptfigur ist und selber bei den Emmys ist, ein bisschen näher an den Emmys dran. Und außerdem finde ich einfach auch, dass Doc Schröder eine ziemlich coole Figur geworden ist. Die Emmy-Direktorin, die mag ich einfach auch sehr gerne und es macht mir immer viel Spaß, die Doc Schröder-Kapitel zu schreiben. So ein bisschen pro Emmy.
Haben Sie Inspiration für die Figuren im Buch auch aus dem echten Leben genommen?
Zum Teil, sage ich mal. Also so eine schräge Schuldirektorin wie Doc Schröder oder wie Sibylle van Vogel hatte ich natürlich nicht. Aber da kommt ja auch noch der Musiklehrer vor, Herr Maus. Der ist so ein etwas muffiger kleiner Typ, der nicht so viel Bock auf Unterricht hat und seine Schüler eher doof findet. Und echt, das ist mir begegnet. Also Lehrer, bei denen man so gemerkt hat, die kommen so in die Klasse geschlurft morgens und sie haben voll keinen Bock auf ihre Schüler, weil sie die alle doof finden und auf den Unterricht. Ja, da habe ich tatsächlich mal so von meinen Erfahrungen als Schülerin abgeschrieben. Das heißt natürlich nicht, dass ich nur doofe Lehrer hatte, aber solche gab es auch. Und gut, ich habe ja insofern dem Herrn Maus den Gefallen getan, dass er sich in der Geschichte noch ein bisschen ändern darf und dann am Ende auch noch Oberschurke in einer James-Bond-Verfilmung wird. Insofern gibt's für den ja wenigstens ein Happy End.
Wen aus der TFM oder TFH mögen Sie am meisten, außer jetzt Jo?
Okay, wen mag ich? Also Pia natürlich. Weil Pia ja einfach sozusagen auch nochmal eine zweite Hauptrolle ist neben Joe und die kommt natürlich in den anderen Bänden auch vor, weil die sich so anfreunden und die sind natürlich zusammen, Pia und Joe, auch so ein bisschen das Gegengewicht gegen diesen ganzen Schul-Battle-Wahnsinn, der bei den anderen so tobt und das finde ich ist auch einfach wichtig für die Geschichte, denn es soll ja auch nicht darum gehen, wie toll das ist, wenn man einen Krieg gegen seine Nachbarschule führt, sondern in der Geschichte geht es ja eigentlich auch darum, wie absurd das ist und dass die sich damit die ganze Zeit selber alles versauen. Dafür stehen Joe und Pia so ein bisschen, die eben Freunde sind, obwohl sie auf diese unterschiedlichen Schulen gehen. Das ist mir schon wichtig.
Wie kamen Sie auf die Namen oder Persönlichkeiten der Figuren im Buch?
Ehrlich gesagt, mache ich mir über Namen, glaube ich, weniger Gedanken als andere Autorinnen. So, ich pflück die einfach so aus der Luft. Wie heißt sie, Pia? Alles klar. Es ist selten so, dass ich lange darüber nachdenke, wie ich eine Figur nenne. Ein bisschen anders ist es bei Joe gewesen. Da wollte ich eben, dass der so ganz ehrgeizige Eltern hat, die dem nach einem Komponisten benannten. Und da habe ich tatsächlich überlegt, welchen kann man denn da gut nehmen? Also wo klingt der Name einigermaßen gut und auch noch geläufig und man kann damit was machen. Und genau, da bin ich aber dann auch sehr schnell bei Johann Sebastian Bach gelandet, denn es gibt heute ja tatsächlich auch Kinder, die Johanns heißen und da kann man einen guten Joe draus machen.
Ja, danke auch an euch.
Oh Mann, jetzt ist unser Podcast leider schon vorbei.
Oh.
Wir hoffen, bald können wir endlich mal wieder bei einem Podcast teilnehmen.
Bleibt noch ein bisschen länger dran und dann hört ihr noch unsere Outtakes.
Tessa. Tessa redet nur, wenn es nötig ist.
Sie heißt Tessa.
Ich sag das immer, Tessa.
Falsche Musik.
Uns hat der Podcast sehr gut gefallen.
Und wie euch?
Schreibt es in die Kommentare.
Yeah. Hashtag Eierkopf ist traurig.
Das ist ein gutes Ende.